Es war der Aufreger der Ampelkoalition, das Heizungsgesetz von Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister. Für die einen war es konsequente Umsetzung des Klimaschutzes, für die anderen der staatliche Zwang zur Wärmepumpe. Jetzt soll im Heizungskeller wieder Freiheit herrschen, das sagt die Union und löst ein Wahlversprechen ein. Die schwarz-rote Koalition will ein neues Gesetz auf den Weg bringen. Eckpunkte wurden in dieser Woche vorgestellt. Es darf weiter mit Öl und Gas geheizt werden. Die Klimaziele will man trotzdem einhalten. Was heißt das für Mieter, für Hausbesitzer und auch für Installateure? Neues Heizungsgesetz, Kurskorrektur oder Rückschritt? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Steffen Bilger von der CDU ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Michael Kellner ist energiepolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und während der Ampelkoalition war er parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und davor auch Bundesgeschäftsführer seiner Partei. Claudia Kempfert ist Energieökonomin, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW in Berlin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik. Und Jan W. Schäfer ist Ressortleiter Politik und Mitglied der Chefredaktion von Bild.
Guten Abend.
Herr Bilger, Ihr Fraktionsvorsitzender Spahn hat gesagt, der Heizungskeller ist jetzt wieder Privatsache. Wir geben den Menschen ihre Freiheit zurück. Ist der Klimaschutz damit wieder Privatsache?
Also muss man sehr klar unterscheiden. Es war sehr wichtig, dass wir dieses gescheiterte Heizungsgesetz korrigieren. Wir haben jetzt gemeinsam mit der SPD, finde ich, einen sehr guten Vorschlag vorgelegt. Aber Klimaschutz bleibt natürlich eine Priorität. Nur sind wir überzeugt, dass wir Klimaschutz beim Heizen auf andere Art und Weise erreichen können, als es das Heizungsgesetz der Ampelregierung vorgesehen hatte. Also Klimaschutz bleibt ganz klar eine Priorität. Deswegen sagen wir weiter auch Förderung für Wärmepumpen, aber auch mehr Einsatz von Bioenergie. Und damit werden wir die Klimaziele auch in Zukunft erreichen können.
Aber warum ist es so wichtig, die Freiheit, eine Ölheizung einbauen zu können, zu behalten?
Naja, also der Bundestag hier in unmittelbarer Nähe zum Studio wird zum Beispiel auch mit Biokraftstoff geheizt, seit vielen Jahren, umweltfreundlicher Energie. Also es geht auch mit Biokraftstoff, es geht mit Biogas, auch umweltklimafreundlich zu heizen. Und wir waren immer für die Technologieoffenheit. Das Heizungsgesetz hat zu sehr den Fokus nur auf die Wärmepumpe gelegt. Wärmepumpe wird auch in Zukunft eine ganz große Rolle spielen. Ich glaube, auch in Zukunft wird es so sein, dass sich die meisten, die neu bauen oder die umfassend sanieren, für eine Wärmepumpe entscheiden werden. Aber jetzt haben wir einfach wieder diese Freiheit. Und wer sagt, ich möchte eine Gasheizung in Zukunft auch haben, der
oder eine Ölheizung,
der soll das auch so entscheiden können, aber wir kümmern uns darum, dass der Klimaschutz trotzdem auch im Fokus bleibt, indem wir vorgeben, dass dort auch ein Bioanteil dann genutzt werden muss. Also wir haben eine technologieoffene Lösung, die, glaube ich, auch ein Stück weit versöhnen kann, weil das Heizungsgesetz ja doch für sehr viel Spaltung in unserer Bevölkerung gesorgt hat. Mhm. Und auch das war uns ein wichtiges Anliegen, diese Spaltung auch in diesem Bereich zu überwinden.
Herr Kellner, das Heizungsgesetz war tatsächlich ein großer Aufreger in der Koalition, wenn Sie das jetzt sehen, diese Eckpunkte, dass man eben auch weiter mit Öl und Gas heizen darf. Aber man kann sich ja einfach selber entscheiden. Ist es nicht dann doch ein guter Kompromiss, diese Aufregung ein bisschen runterzudimmen?
Nein, das ist kein guter Kompromiss. Das wird Sie wenig überraschen, wenn ich das sage. Wenn ich mir mal anschaue, was jetzt diese Woche passiert ist. Wir haben jetzt ein Heizungsgesetz vorgelegt bekommen und der Paritätische Wohlfahrtsbund, die Caritas, die DGB, der Mieterbund, alle warnen davor, dass damit das Heizen für Mieterinnen und Mieter einfach teurer wird. Wir sehen, dass das jetzt, Sie haben ja gerade angesprochen, Öl und Gas, es verlängert unsere Abhängigkeit von Öl und Gas. Und ich will in diesen Zeiten nun wirklich nicht von Trump oder Putin abhängig sein, was Gas angeht. Das heißt, auch da ein schwerer Fehler. Ich weiß nicht, wie die Klimaschutzmaßnahmen gelingen sollen. Jetzt kommt ja noch was hinzu. Jetzt ist ja gerade kurz vor der Sendung bekannt geworden, dass das Ministerium, das Wirtschafts- und Energieministerium, jetzt auch noch die Förderung für Solaranlagen, für kleine Solaranlagen einstellen wollen. Das heißt, sie haben es diese Woche geschafft, dass sie einmal die Mieter im Regen stehen lassen mit dem Heizungsgesetz. Und jetzt kommen sie mit einem Ende der Solarförderung um die Ecke für Hausbesitzer. Jetzt verprellen sie auch noch die Eigenheimbesitzer, die in den Klimaschutz ja mit wirklich viel Geld investiert haben. Alle konnten mitmachen. Eine riesige Erfolgsgeschichte. Und sie machen das alles kaputt. Das leuchtet mir nicht ein. Schlecht für den Klimaschutz, schlecht für die Handwerker, schlecht für die Eigenheimbesitzer, schlecht für die Mieterinnen und Mieter. Und ich glaube gar nicht, dass es ihre Absicht ist. Aber in der Summe, was sie da machen, produzieren sie wirklich echte Rückschläge. Und das finde ich wirklich bedauerlich.
Also ich vermisse immer so ein bisschen die Demut. Gerade wenn jemand wie Sie Verantwortung getragen hat im Wirtschafts- und Energie- und Klimaministerium, wo ja wirklich vieles schiefgelaufen ist in den 3,5 Jahren Ampelzeit, dann würde ich mir manchmal schon etwas Demut wünschen, vielleicht auch das Eingeständnis, dass das Heizungsgesetz keine gute Idee war, nicht gut umgesetzt wurde. Und jetzt will ich aber auch auf Ihre Vorwürfe gleich eingehen, weil ich es auch nicht in Ordnung finde, dass Sie jetzt den Mietern Angst machen. Wir haben in unserem Eckpunktepapier adressiert, dass wir uns natürlich darum kümmern, dass die Mieter nicht zu sehr belastet werden.
Wie wollen Sie das machen?
Und das ist auch gar nicht gesagt, dass es zu einer zusätzlichen Belastung der Mieter kommen muss. Also jede Energieform verursacht ihre Kosten.
Selbst die Bild-Zeitung warnt heute vor einer Kostenfall. Das fand ich ja wirklich bemerkenswert. Das sehen Sie mal,
Bioenergie ist nicht automatisch teurer. Im Übrigen war das auch ein Fehler Ihrer Regierungszeit, dass Sie die Bioenergie immer ausgebremst haben. Frau Lemke, Herr Özdemir wollten die Biokraftstoffe am besten weghaben. Sie haben auch bei Biogas für sehr viel Verunsicherung gesorgt. Auch da ist wichtig, dass wir den Biogasanlagenbetreibern jetzt eine Perspektive geben. Und auch jetzt ist es schon so, dass man Biotarife buchen kann, auch wenn man eine Gasheizung hat. Biokraftstoffe,
Reichstag hat schon erwähnt,
etwa 20 Euro im Schnitt pro Monat pro Einfamilienhaus. 20 Euro pro Einfamilienhaus pro Monat. Und wie gesagt, wir haben in dem Eckpunktepapier klar reingeschrieben, dass wir das im Blick haben werden, dass wir eine Lösung vorlegen werden, dass Mieter da nicht zu sehr belastet werden. Auch die Mieter werden davon profitieren, wenn wir jetzt Technologieoffenheit durchsetzen und dabei dann auch zu mehr Investitionen kommen, weil die Verunsicherung endlich
weg ist. Versuchen wir nochmal hier die anderen beiden auch nochmal mit einzubinden.
Hab ich schon versucht.
Alles gut. Herr Schäfer, Sie haben in der Bild-Zeitung, Sie haben sehr gegen das Habecksche Heizungsgesetz geschrieben, der Heizungshammer. Haben da so im Nachhinein, sind Sie da ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen?
Also ich glaube ja, wenn man, und das weiß der Kenner noch besser als ich, sich dann die Geschichte ja anschaut, was ist aus den ersten Entwürfen eigentlich am Ende geworden. Die wurden dann nach Ostern, wurde ein schon modifizierter Gesetzentwurf damals 2023 vom Kabinett verabschiedet. Christian Lindner hat dann trotzdem noch Veto eingelegt. Dann gab es, wie hat Christian Dürr, der damalige FDP-Fraktionschef, gesagt, das Gesetz nochmal mit Grünen und SPD zusammen vom Kopf auf die Füße gestellt. Also es gab ja einen richtigen Prozess, in dem dieses Heizungsgesetz oder nennen Sie es Heizhammer,
das haben Sie gemacht,
umgestellt Heizhammer wurde und sozusagen auch deutlich, und Robert Habeck hat das ja nachher auch gesagt, dass er in der ersten Fassung den Menschen viel zu viel zugemutet hat. Also deutlich entschärft dann und dann muss man aber sagen, was jetzt passiert ist, glaube ich, ist etwas, was für Millionen von Menschen schon eine gewisserweise eine Erlösung auch bedeutet. Denn, und das muss man fairerweise auch sagen, war das Gesetz, das dann verabschiedet wurde von der Ampel, schon ein Gesetz, das de facto vor allem die Wärmepumpe und Fernwärme bevorzugt hat. Und ich verstehe ehrlicherweise dann die Debatte
auch. Eine hohe Förderung dazu?
Genau, eine Förderung natürlich dazu, ganz klar. Aber trotzdem hat es viele Menschen, obwohl es Ausnahmen auch gab für Senioren, ganz klar, extrem viele Menschen, wir haben das ja an den Zuschriften und an den Telefonaten, die wir bekommen haben, auch gemerkt, massiv verunsichert. Weil sie in ihrem Lebensabend...
Aber jetzt verunsichert auch wieder. Jetzt machen sie wieder eine neue
Entschuldigung,
Regel.
Aber wenn ich eine Sache sagen darf, das Argument zu sagen, die Mieter müssten plötzlich mehr zahlen oder drohen, so haben Sie es ja gesagt, es warnen Verbände davor, dass Mieter mehr zahlen. Ja, Entschuldigung, bei Ihrem Gesetz wäre es doch genauso gewesen. Beim alten Heizungsgesetz, aber natürlich steht ja alles drin.
Erklärt man noch mal, warum die Frage ist, dass man eventuell mehr zahlen muss, weil der Anteil von Biokraftstoffen soll dann gesteigert werden.
Mhm. Genau, ja, aber die Kosten für den Einbau einer Wärmepumpe in einem Mietshaus wäre auch umgelegt worden. Da hätten Sie Preissteigerung von Mieten haben können von bis zu 30% innerhalb von 6 Jahren. Also jetzt zu tun, dass die Mieter verunsichert sind, Sie können, glaube ich, nicht sagen, wir wollen Klimaschutz, aber den darf nur ein Teil der Bevölkerung bezahlen und die Mieter nicht. Im alten Heizgesetz hätten Mieter genauso zahlen müssen, wie sie es möglicherweise jetzt tun müssen.
Frau Kempfert, Herr Spahn sagt auch, man muss Klimaschutz so machen, dass die Leute da Freude dran haben und dass sie den auch alle, dass sie den mitgehen können. Ist es nicht ein Punkt, wo man sagt, das Heizungsgesetz hat viele Leute tatsächlich verunsichert, hat für sehr viel Unruhe gesorgt, dass man jetzt guckt, wie kriegt man es hin, wenn man sagt, man ist für alle Technologien offen, dann ist es leichter, eine klimafreundliche Heizung sich dafür zu entscheiden?
Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man den Menschen noch mal erklärt, warum wir das Ganze machen. Wir haben ein europäisches Korsett mit Emissionsminderungszielen und auch mit Energieeffizienzzielen, die wir erfüllen müssen. Da kommen wir gar nicht raus. Ja? Also gerade der Gebäudesektor muss mindestens 12 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Mhm. Und jetzt das Gesetz sagt, vielleicht schaffen wir 2 Millionen. Es gibt eine riesige Lücke an Emissionsminderung, die wir so nicht erreichen können. das ist mal das eine, um diese Verunsicherung.
Bis 2030,
genau, haben wir riesige, sonst haben wir große Strafzahlungen zu leisten, die auch den Steuerzahler sehr teuer werden. Das muss man einmal erklären, um diese Verunsicherung auch rauszunehmen. Und deswegen ist jeder gut beraten, der eine klimaneutrale Heizung einbaut, weil wir auf dem europäischen Rahmen einen CO2-Emissionsrechtehandel haben, der sich erweitert auch auf den Gebäudebereich, und da wird der CO2-Preis stark ansteigen.
Und das heißt, wird dadurch alleine schon teurer.
Es wird dadurch teurer, aber auch Biogas ist auch teurer. Also das muss man erstmal herstellen, und aus unserer Sicht muss es nachhaltige Biomasse sein, die im Übrigen besser aufgehoben wäre in der dunkelflauten Zeit zur Herstellung von Strom, als dass man es verschwendet jetzt so großflächig im Wärmebereich. Da hat es weniger verloren. Und das Ganze macht es dann teurer. Und deswegen kann man nicht nur die Anschaffungskosten anschauen. Da mag es so sein, da hat Herr Schäfer völlig recht, dass wir in der Anschaffung ist eine Gasheizung erstmal billiger. Aber Sie müssen den Zeitverlauf angucken. Weil wenn es dann immer teurer wird, dann ist es eben so, dass die Leute auch viel bezahlen. Und es gibt Studien, um den Satz noch zu Ende zu machen, es gibt Studien, die zeigen, dass diese Mehrbelastung bis zu 450 Euro pro Jahr sein können, wenn man jetzt diese Biogasquote einführt. Das wurde vorher schon mal alles ausgerechnet. Und deswegen ist es schon so, dass man das fairerweise auch erzählen muss, um diese Verunsicherung aufzuheben.
Ja, das heißt bis 2030, also müssen die Emissionen eben stark sinken. Und dann muss man sich halt eben, dann soll man sowieso keine fossilen Energien mehr nutzen im Neubau, im Gebäudegesetz. Warum gilt denn dann die Freiheit nicht, Herr Bilger? Wenn Sie jetzt das Argument haben, die Freiheit muss da sein, es ist wieder Privatsache, aber ab 2030 ist es doch auch keine Privatsache mehr.
Naja, also wir haben ja vorgesehen, dass es einen Anteil gibt an Gasnetz, wo dann auch Biogas eingesteuert werden muss, 1%, und das soll dann auch ansteigen. Wir haben auch vorgesehen, dass diejenigen, die eine Ölheizung nutzen, dass die auch mehr Bioanteil dann einsetzen müssen. Und diese Anteile werden dann steigen. Damit haben wir auch noch mal mehr Klimaschutz. Im Übrigen, die CO2-Bepreisung schlägt ja zu, aber eben nicht bei der Bioenergie. Also da gibt es dann auch einen gewissen Ausgleich. Und wir glauben auch, dass man das Angebot im Bereich der Bioenergie schon noch deutlich steigern kann. Da gibt es jetzt schon sehr viele Angebote in Deutschland. Das kann man sicherlich auch noch weiter steigern. Und unsere Vorstellung ist ja, und ich glaube, das wird auch gelingen, dass es in Zukunft einfach wieder so sein wird, wer einen Sanierungsbedarf hat bei seiner Heizung oder wer neu baut, wer umfassend saniert, geht zum Handwerker seines Vertrauens, bespricht mit ihm sein Projekt, und die werden dann mit der fachlichen Beratung durch den Handwerker entscheiden, was die beste Lösung ist.
Die Beratungspflicht entfällt aber jetzt.
Ja, aber die braucht man, finde ich, auch nicht, weil es ist ja logisch, dass jeder dann auch einfach zum Handwerker geht und mit dem bespricht, was eine gute Lösung ist. Und es wird auch weiterhin so sein, dass im Neubaubereich oder bei umfassender Sanierung die meisten sich weiterhin für eine Wärmepumpe entscheiden werden oder für den Anschluss an ein Wärmenetz. Mhm. Ich habe übrigens, wenn es vorhin um Verbände ging, auch gelesen, dass der Wärmepumpenverband sich auch hinter diese Reform stellt. Also es gibt eben sehr viele Fachleute, die sagen, das ist genau richtig, was ihr jetzt macht, dass ihr den Leuten die Freiheit zurückgibt, dass die selber entscheiden können und aber trotzdem auch weiter den Klimaschutz umsetzen.
Herr Kellner, warum trauen Sie den Leuten das nicht zu, dass sie sich selber eben entscheiden? Warum hatten Sie diesen Ansatz, wir müssen da diese Richtlinie vorgeben? Und das hat ja für so viel Ärger auch gesorgt.
Sie haben ja folgendes Problem, ne? Sie haben jetzt Gasnetze liegen, und am Ende des Tages muss ich ja schon überlegen, wie gehe ich mit dieser Infrastruktur um. Dann bleiben am Ende wenige Leute in diesen Gasnetzen, das ist wahnsinnig teuer. Deswegen war für uns ja so wichtig, einen klaren Pfad zu haben, wie wir aus diesen fossilen Energien aussteigen. Und wenn ich jetzt gucke, was jetzt passiert, es haben sich viele Handwerksunternehmen auf den Weg gemacht. Ne? Die haben geschult, die haben gelernt, wie sie Wärmepumpen einbauen. Wir sehen, die Wärmepumpe ist momentan das meistverbaute Heizung in Deutschland. Jetzt schaffen sie wieder Verunsicherung. Es ist wieder eine Unklarheit über die Regeln. Es ist wieder unklar, wie es weitergeht. Sie verdünnen jetzt sozusagen fossiles Öl und Gas mit einem Bioanteil, aber sie halten uns in diesen fossilen Abhängigkeiten drin. Das nächste Problem.
Aber warum? Und kann sich doch jeder für eine Wärmepumpe entscheiden. Nochmal, warum trauen Sie den Leuten das nicht zu, das selber nicht, zu tun?
Nein, weil wenn Sie in einem Eigenheim sind, dann können Sie das machen. Wenn Sie ein Mieter sind oder eine Mieterin, dann können Sie ja nicht... Dann können Sie ja nicht selber Ihre Heizung auswählen. Das können Sie ja nicht tun. Sondern Sie sind ja darauf angewiesen, dass der Vermieter, dass der die Heizung sich drum kümmert. So, und jetzt hat er dann die ganz einfache Wahl und sagt, naja, ach, das ist mir egal, dann kaufe ich einfach einen bisschen teureren Tarif für Biogas. Ja. zahlt ja der Mieter oder zahlt ja die Mieterin. Und das wird doch passieren. Der hat doch gar keine, der Impuls, ich investiere jetzt in eine moderne Heizung, ich investiere in Klimaschutz, ich investiere in eine klimaneutrale Heizung, der fällt weg, weil er kann ja jetzt einfach sagen, ach, da soll doch der Mieter einfach den teureren Tarif, den kriegt er aufgedrückt, ich mache einfach meine Gas- und Ölheizung weiter. Und das kann der Eigenheimbesitzer, der kann entscheiden. Ja. Der ist gerade heute gelackmeiert, weil ihm die Solarförderung weggestrichen wird. Ja,
wir müssen grundsätzlich bei der Energiewende mehr Pragmatismus reinbringen.
Aber ist doch nicht praktisch, Entschuldigung.
Natürlich. Jeder Hausbesitzer und auch jeder Mieter kann sich dafür entscheiden, auf Photovoltaik zu setzen. Aber es macht doch Sinn, dass in Häusern auch mehr Speicher eingesetzt werden, dass man keinen Anspruch hat auf Einspeisen, was immer bezahlt werden muss. Es wird immer umgelegt. Also wir müssen auch an die Kosten denken.
Sie können ja gleich darauf reden, das würde ich gerne einmal, ich habe zweimal unterbrechen lassen, jetzt gerne einmal ausführen. Wir haben gerade heute, Sie können es nachlesen, das ist ja, brauchen wir nur mal kurz googeln, ist ein Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium bekannt geworden. Der will bis 25 Kilowatt Peak jede Förderung, Unterstützung für die Einspeisung von Solaranlagen beenden.
Aber wir müssen doch mal wegkommen von dieser Förderung. Das muss doch funktionieren ohne
Förderung. Aber bei der Wärmepumpe werden Sie ja weiter die Förderung machen.
Wir haben eine super effiziente Förderung. Die war mal bei einer D-Mark. Mittlerweile sind wir bei Centbeträgen. Eine super effiziente Förderung.
Wir haben damit immer weitergeben.
Jetzt hören Sie mal einmal das Argument zu. Sie können ja gleich wieder reagieren. Wir haben dazu geführt, Millionen von Menschen haben sich Solaranlagen aufs Dach gelegt.
Die im Winter nichts bringen.
Die Dächer sind voll. Ja. Es ist ein wirklicher Beitrag zur Energiewende. Jetzt wollen Sie das streichen. Die Leidtragenden sind die Handwerker. Die Leidtragenden sind die Leute, die selber was investieren wollen. Und das ist doch die Politik von dieser Woche. Und das wollte ich einmal ausführen.
Der Punkt ist klar geworden.
So, jetzt weiß es besser. Und das ist das, was nicht in Ordnung ist. Das Gesetz stammt aus der Ampelzeit. Entschuldigen Sie, das Gesetz, wonach der Vermieter, wenn er sozusagen schlechte energetische Heizung bzw. keine Sanierung vornimmt, einen höheren CO2-Anteil zu tragen hat, stammt aus der Ampelzeit. Das heißt, der Vermieter, und das war, glaube ich, ja das Interesse auch der Ampel, was ja auch im Prinzip total richtig ist, zu sagen, der Vermieter muss ein originäres Interesse haben, für seine Mieter möglichst einen effizienten Heizungsansatz zu wählen. Das hat die Ampel durchgesetzt. Robert Habeck, Sie als Staatssekretär mit dabei, was im Prinzip ein super Ansatz ist. Das heißt, warum sollte ein Vermieter jetzt plötzlich das Gegenteil haben, auf eine Heizungsart setzen, die offensichtlich ja CO2-mäßig viel stärker besteuert wird? Macht überhaupt keinen Sinn.
Bei dem Bioanteil ist ja keine CO2-Steuer drauf, das haben Sie ja gerade verwechselt. Bei dem Bioanteil ist, hat ja gerade Herr Bilger ja gerade gesagt. Dabei. Ne?
Sie haben auch das Thema Gasetagenheizung, ein Problem, was nie gelöst war. Und dritter Punkt, weil Sie jetzt auch die Solaranlagen mit reinbringen. Sie wissen selbst, in Berlin brauchen Sie im Winter für die Betreibung einer Wärmepumpe keine Solaranlage. Das funktioniert hier nicht. Ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung sagen. Die ganze Zeit spricht Herr Kellner von der Solaranlage. Das muss man einmal auch nur dividieren.
Die
Solaranlage bringt für die Wärmepumpe gar nichts. Wenn wir über die Wärmepumpe reden, über die Frage, wie heizen wir, bringt die Solaranlage gar nichts. Hat damit gar nichts zu tun.
Die Frage ist ja nur, wie setzt man den Klimaschutz, die Klimaschutzziele weiter?
Hat mit der Solaranlage nichts zu tun. Wir reden übers Heizen und im Winter scheint hier nicht die Sonne. Das heißt, Sie brauchen Ihre Solaranlage, können Sie de facto fürs Heizen nicht einsetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
In dem neuen Entwurf von der Wirtschaftsministerin geht es ja um die Förderung von Solaranlagen. Ich glaube, Herr Kellner meinte, Moment, ich würde ja gerne mal Frau Kempfert noch dazu hören. Wenn Sie diese zwei Themen haben, also Heizungsgesetz, jetzt Solaranlage, man merkt ja, dass es dann doch ein emotionales Thema immer ist. Mhm. Also dabei haben wir ja eigentlich uns alle auf die Klimaziele geeinigt. Also wie kommt man da irgendwie zusammen? Wie kommt man dahin, dass man sagt, ja, die Menschen können es auswählen, aber wir werden es trotzdem schaffen, unabhängiger zu werden von fossilen Energien? Ja,
ich wünschte, wir hätten den Pragmatismus, den Herr Bilger anspricht, weil den bräuchten wir im Grunde genommen. Aber leider wird es sehr stark aufgeladen. Durch die Politik ist es sehr ideologisch getrieben und die Ideologie behindert uns darin, wirklich mal zu sagen, warum wir das Ganze machen. Sie erklären das leider den Leuten wieder nicht. Also davor nicht, jetzt nicht. Warum wir das Ganze machen, warum es wichtig ist, was passiert, wenn man jetzt eine Öl- und Gasheizung einbaut, dass es damit teurer wird, das muss man den Leuten einmal erklären. Und aber auch den Grund dahinter. Wir haben energetische Sanierungsziele zu erfüllen. Da sind wir auch weit hinter den Zielen hinterher. Und das da wäre ich jetzt als Wissenschaftlerin so froh, wenn wir einmal diese Sachkenntnis in die Öffentlichkeit bringen könnten, warum wir das Ganze machen, ohne sich permanent da die Köpfe einzuhauen und die Menschen zu verunsichern. Und im Übrigen, eine Wärmepumpe funktioniert schon auch, wenn man selbst hergestellten Strom hat. Und wir brauchen auch die ganzen Quartiere und Gebäude für die Energiewende, weil sie Teil der Lösung sind. Die Solaranlagen, die man zueinander bringt, die Speicher, die miteinander verbunden werden, die Wärmepumpen, die Elektroautos, alles Teil der Lösung. So funktioniert die Energiewende. Jeder, der da schon mitmacht, ist gut dran. Aber es sind eben auch viele, die noch nicht Teil der Lösung sind.
Und wie würden Sie jetzt den Vorschlag von der Bundeswirtschaftsministerin beurteilen, die sagt, sie will die kleineren Solaranlagen nicht mehr so fördern, weil die tragen sich eigentlich selber?
Ja, das ist jetzt ein Fehler, weil man wieder sehr viel Unsicherheit hineinbringt. Also mir wäre wohler, man würde jetzt einfach, man hätte ohnehin das ganze Korsett so gelassen. Die Anpassung, die sie hätten machen können, wäre einfach, dass man schaut, wo müssen wir fördern, wo kommen wir hin, um die energetischen Sanierungsziele zu erreichen. Auch meinetwegen, wenn sie gerne Biogas da drin hätten, hätte man einen Weg gefunden. Aber so wie man es jetzt macht, schüttet man leider das Kind mit dem Bade aus. Da schafft man wieder zu viel Unsicherheit im System. Und diese Pragmatismus und die Lösung, die wir eigentlich ja haben und die auch jeder Handwerker kennt, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber die Menschen sind so verunsichert und denken jetzt, okay, jetzt ist der Klimaschutz vorbei. Ich kann jetzt alles so lassen, wie ich will, weil sie so tun, als hätten wir das Thema gar nicht mehr.
Wie schaffen Sie es denn, Herr Bilger, trotzdem diese Botschaft zu setzen, dass wir die Klimaschutzziele ja einhalten wollen? Da hat sich ja nun die Union auch zu bekannt. Wir haben dazu noch durch die Abhängigkeit von russischem Gas, die wir nicht mehr haben wollen und jetzt auch nicht mehr haben, und aber auch die Frage nach Abhängigkeit von amerikanischem Gas, all das. Also wir haben ja auch diese globalen Entwicklungen, die dazu führen, dass wir davon unabhängiger werden. Wie schaffen Sie das, diese Botschaft klar zu positionieren, ohne die Freiheit dann einzuschränken?
Ja, also uns war es wichtig, im Wissen um unseren Koalitionsvertrag, wo vereinbart war, dass wir das Heizungsgesetz aus der Ampelzeit abschaffen, eben keine Verunsicherung zu erzeugen bei denen, die jetzt sich entschieden haben für eine energetische Sanierung oder für einen Neubau. Also deswegen lief ja auch die Förderung weiter, die auch von vielen weiter genutzt wurde und wird. Und jetzt haben wir einen Vorschlag gemacht, der soll bis zum Sommer umgesetzt sein. Dann wird die Förderung stehen, die wir auch weiter garantieren wollen. Und es wird in den Gesetzen, das Nötige umgesetzt sein.
Vielleicht noch mal kurz, die Förderung sind bis zu 70%, glaube ich. Der kostet nicht maximal 21.000, so ist es jetzt, glaube ich.
Genau, wir haben gesagt, wir werden weiter eine starke Förderung gewährleisten. Mhm. Wie das genau aussieht, müssen wir jetzt auch besprechen. Mhm. Aber natürlich braucht es die Förderung weiter für die Wärmepumpe. Werden wir uns dann darum kümmern und werden das gewährleisten. Aber was ist unser Ziel? Also zum einen wirklich diese Spaltung überwinden, die Technologieoffenheit, den Leuten die Freiheit zurückgeben. Ich habe es vorhin schon gesagt, die meisten werden sich auch in Zukunft, wenn sie neu bauen, für eine Wärmepumpe oder fürs Wärmenetz entscheiden. Aber es gibt eben auch bei der Sanierung zum Beispiel Häuser, da kann man keine Wärmepumpe einbauen. Die haben aus irgendwelchen Gründen weiter den Bedarf, ein Gas- oder eine Ölheizung zu nutzen. Und dann ist doch okay, wenn sie das auch mit steigendem Bioanteil machen. Im Übrigen reduziert ja dieser Bioanteil auch unsere Abhängigkeit vom Ausland, wenn wir hier die heimisch erzeugte Bioenergie nutzen können. Also Förderung weiterhin. Das jetzt alles schnell umsetzen, die Verunsicherung beseitigen, Technologieoffenheit, Klimaschutz auch weiter im Fokus. Deswegen sagen wir auch, sollte es sich abzeichnen, dass so die Klimaziele nicht erreicht werden können. Im Übrigen mit der Ampelgesetzgebung hätten sie auch nicht erreicht werden können. Wir haben den Anspruch, dass wir sie erreichen. Sollten wir feststellen, das geht nicht, dann müssen wir nachsteuern. Aber ich bin sehr sicher, dass es gelingen wird, weil wir eben den Bioanteil erhöhen und weil weiter auch sehr viel Wärmepumpen installiert werden und vielleicht sogar mehr, weil jetzt eben die Verunsicherung weg ist und die Förderung weiter gewährleistet wird.
Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, warum es jetzt mehr Wärmepumpen geben soll. Aber ja,
weil weiterhin wird es so sein, wenn man zu seinem Handwerker geht, dann wird in allermeisten Fällen der Handwerker sagen, für dich passt, wenn du ein neues Haus bauen willst oder Komplettsanierung, die Wärmepumpe am besten. Oder es steht ein Wärmenetz zur Verfügung, Fernwärme, Nahwärmenetz, dann schließ dich da an. Also in den meisten Fällen wird so wie jetzt auch es rauslaufen auf die Wärmepumpe und eben nicht auf eine Gas- oder Ölheizung.
Ja, Herr Schäfer, wie schafft man es denn, dass das eben nicht mehr so ein spalterisches Thema ist? Und man hat das meine ich, und Sie sind ja jemand, der sehr scharf da immer formuliert hat.
Ich glaube,
also was lernen Sie daraus?
Ich lerne daraus viel. Ich glaube, dass, Herr Kellner und Frau Professor Kempfert haben das ja schon gesagt, dass die Wärmepumpe sich in vielen Fällen rechnet. Also
offensichtlich am Markt überlegen ist. Und wenn das so ist, verstehe ich auch Ihre Sorge gar nicht, weil jeder, die allermeisten Vermieter und Mieter, Vermieter oder Eigenheimbesitzer, natürlich ganz hart kalkulieren. Und die wissen im Zweifel, wenn die Wärmepumpe wirklich das beste und das günstigste Produkt zum Heizen ist, warum sollten sie es nicht machen? Ich vertraue da, das kann ich sagen, weil wir natürlich viel Menschenkontakt jeden Tag haben, auf die Klugheit ganz, ganz vieler Bundesbürger in diesem Land. Und das ist vielleicht auch etwas, was die Bundesbürger in der Ampel vermisst haben, dass ihnen der Respekt gegenübergebracht wurde. Die Ampel hat die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet, CO2-neutral, sage ich mal. Und gleichzeitig hat die Ampel aber gesagt, aber jetzt müsst ihr aber mehr CO2 einsparen. Und das hat natürlich viele Menschen echt verunsichert und verärgert. Ich glaube diese Verunsicherungsmethode überhaupt nicht. Wir reden seit 3 Jahren über die Frage, wie gut eine Wärmepumpe ist, wie sinnvoll sie ist. Es gibt die Studien ja auch vom DIW. Das geht ja an den Menschen im Land nicht
spurlos vorbei. Schreiben Sie das mal so schön auf.
Nein,
Sie müssen sehr klar sein, auch da sehr genau sein. Die Frage ist doch, habe ich eine Wahlfreiheit oder nicht? Das ist doch der Punkt. Ich muss ja auch das Recht haben zu sagen, auch in diesem Land, ich leiste mir eine Ölheizung, selbst wenn sie ganz, ganz teuer ist.
Muss ich die Freiheit haben in Zeiten von
so Entschuldigung, es gibt ja einen CO2-Handel.
Muss ich in dieser Zeit die Freiheit haben, eine Ölheizung einzubauen, also, in der Zeit der Klimakrise?
Aber wenn ich Öl verbrauche, zahle ich dafür, Frau Professor Kämpfer hat es ja gerade noch mal gesagt, in den nächsten Jahren einen immer höheren Preis. Okay, es wird immer teurer. So. Und beim Autofahren ist es doch genau dasselbe. Ich fahre ja mit Diesel oder mit Benzin noch Auto, zahle aber seit Jahren einen immer höheren Preis, weil da oben der CO2-Preis oben drauf kommt. Und es muss ja jedem die Möglichkeit geben. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht ich verkaufe mein Auto und spare da CO2 ein, möchte aber meine Ölheizung aus welchen Gründen noch immer behalten. Dann gibt es jetzt die Quote demnächst dafür. Also ich glaube, das Thema Freiheit in diesem Land wird immer wieder unterschätzt. Und deswegen der Punkt, wie kann man es befrieden, indem man den Menschen die Wahlfreiheit lässt mit den Mechanismen, den Rahmenbedingungen, die gegeben werden, um Klimaschutzziele 2045 zu erreichen. Ich weiß, Sie lachen, das ist ja etwas, was sozusagen in Ihrer Partei, Freiheiten Ihrer Partei nicht immer auf Wohlwollen trifft, aber man muss es einfach so sagen, das glaube ich befriedet.
Okay, und Information wäre schön. Und dann wirklich auch, ich meine es ernst, also ich, machen Sie doch mal eine schöne Ausgabe mit ganz viel Information zur Wärmepumpe, dann erklärt man das den Menschen. Ich glaube, dass viele
Da geht es ja wieder um die Frage. Einseitig. Es gibt die ganzen Modelle, wie günstig eine Wärmepumpe ist. Herr Bilger hat gerade gesagt,
es haben sich viele Handwerker dazu
entschieden. Und deswegen, das müssen die Menschen, die informieren sich.
Trotzdem ist die Frage, in anderen Ländern gibt es einfach viel mehr Wärmepumpen, zum Beispiel in einem Land wie Norwegen, die ja sehr viel Gas haben. Trotzdem, denn da ist ein irre hoher Anteil an Wärmepumpen. Da sind die, oder auch in Frankreich, da sind die Wärmepumpen aber auch billiger, Herr Kellner. Sind die bei uns auch deshalb so teuer, weil die Förderung hoch ist? Wie kommt das eigentlich?
Also ich glaube, wir sehen insgesamt, wenn ich mir alle europäischen oder die meisten europäischen Nachbarländer anschaue, Polen, auch in Richtung Skandinavien, Sie haben es ja gerade Norwegen genannt, aber auch nach Dänemark zu schauen, Sie sehen natürlich, dass dort Wärmepumpen viel weiter verbreitet sind und wir haben ja manchmal den Hang zum konservativen Festhalten am Alten. Ich glaube, das spielt da eine Rolle. Ich finde, man kann auch Förderung verbessern. Es gibt Leute, die da in eine Lücke fallen, nämlich die, die wenig Geld haben, wo das Kapital das Eigenheim ist. Und deswegen habe ich sehr genau zugehört, Herrn Bilger. Ich habe gehört, es soll weiter Förderung geben, aber ob es sie in der gleichen Höhe gibt, habe ich noch nicht verstanden. Und ich will noch mal auf einen Punkt, weil auf das Freiheitsargument eingehen. Wissen Sie, wir haben in Ostdeutschland 30% Fernwärme, Wärmenetz. Das ist eine Pointe übrigens der Braunkohle, weil die Leute das Zeug nicht in der Wohnung haben wollten. Viele Wärmenetze gebaut wurden. Wenn ich Ihre Eckpunkte richtig verstanden habe, wenn ich sie falsch verstanden habe, korrigieren Sie mich bitte. Wenn ich es richtig verstanden habe, schaffen Sie auch diese 65% erneuerbare Vorgabe in der Fernwärme ab. Und das ist natürlich ein Riesenrückschlag, weil wenn ich in der Fernwärme bin, dann habe ich ja nicht die Freiheit, welcher Brennstoff wird da eingesetzt. Das entscheidet für mich ja, das ist ja ein quasi Monopol. Ja, ich kann ja auch nicht, kann die Leitung, das ist ja nur eine Leitung, ist ein Monopolist. Und da machen natürlich gedankenlogisch es sehr viel Sinn zu sagen, ja, also auch gerade im Fernwärmebereich oder im Wärmebereich, da wo ich angeschlossen bin, da brauche ich solche Zielvorgaben, weil sonst kann ich den Klimaschutz nicht erreichen. Wenn ich Sie richtig verstehe, killen Sie das auch. Das heißt, da lassen Sie wieder, das ist mein Punkt von eben, Sie lassen die Mieter im Stich, um einen anderen Punkt noch mal deutlich zu machen, Sie lassen eben auch die Eigenheimbesitzer im Stich, wenn Sie keine Solaranlage mehr fördern. Das sind zwei verschiedene Gesetze, die hängen ein Stück zusammen, aber ich finde es schon eine bemerkenswerte Leistung innerhalb von einer Woche, beide Gruppen so vor den Kopf zu knallen, das wollten sie wahrscheinlich gar nicht, aber das ist das Ergebnis dieser Woche. Das finde ich ganz bemerkenswert. Deswegen nochmal, ich habe das, also ne, bei der Fernwärme killen sie das 65%-Ziel auch, wenn ich sie richtig verstanden habe. Da treffen ihre Argumente alle nicht zu. Ja, und bei der Förderung, da würde ich schon gerne nochmal verstehen, ob diese Förderung eigentlich in gleicher Höhe bleibt oder ob die Leute lieber schnell jetzt noch eine Förderung beantragen sollten, weil sie werden das in den nächsten Monaten weiter kürzen. Das ist sicherlich eine Sache,
die verunsichert.
Aber das finde ich jetzt schon schön, Herr Kellner, wenn Sie die Verunsicherung beklagen und eigentlich die ganze Sendung nichts anderes machen, als Verunsicherung zu stiften. Also Mieter haben Sie angesprochen, ich habe Ihnen gesagt, wir haben das adressiert in unserem Eckpunkt.
Aber Sie haben auch keine Lösung, Sie haben einen Satz reingeschrieben.
Ja, wir werden uns darum kümmern, können wir gerne im Bundestag dann die Debatten dazu führen. Jetzt versuchen Sie noch mal mehr Verunsicherung zu stiften bei Fernwärme in Ihrer Regierungszeit. Und ich muss sagen, manchmal tun Sie mir fast ein bisschen leid, weil Sie stehen für 3,5 Jahre nicht gerade erfolgreiche Energie- und Klimapolitik im Ministerium. Und jetzt müssen Sie 4 Jahre in der Opposition diese 3,5 Jahre immer noch verteidigen. Also vielleicht wäre ein anderer Themenschwerpunkt mal ratsam. Aber Sie haben bei der Fernwärme eine Situation gehabt in Ihrer Regierungszeit, die wir jetzt auch zu bewältigen haben, dass die Kosten immer mehr gestiegen sind. Also auch darum werden wir uns kümmern.
Das lag wohl an Putins Gas, Eckpunkt, oder? Das lag ja nun wirklich an der Gasabhängigkeit,
ja, aber die wir uns befreien mussten. Es sind ja auch sehr viele Mieter, die hohen Fernwärmekosten tragen müssen. Auch darum müssen wir uns kümmern, dass auch da die Belastung für die Mieter nicht so groß ist. Deswegen auch klar adressiert in unseren Eckpunkten, dass wir uns
die Kosten für die Mieter kümmern. Abgeschaffen, ne?
Nein, natürlich stehen wir zu den Klimaschutzzielen. Nur sind wir halt überzeugt davon, dass es besser gelingt, wenn man eben nicht alle verunsichert und keiner mehr investiert, wie es ja lange Zeit der Fall war, sondern jetzt haben die Leute Klarheit, Technologieoffenheit, werden weiter eine sehr hohe Förderung bekommen, die wir noch genau festlegen werden, aber die wird weiter sehr hoch und auskömmlich sein, sodass auch wirklich viele sich für die Wärmepumpe entscheiden können. Und mit dem Bioanteil werden wir eben auch einen ganz wesentlichen Anteil zur Erreichung der Klimaziele gewährleisten. Und sollte es so sein, dass wir nicht so vorankommen, wie wir das erwarten mit unseren Maßnahmen beim Klimaschutz im Gebäudesektor, dann werden wir nachsteuern. Auch das haben wir klar vereinbart.
Frau Kempert, ich würde noch mal 2 Sachen gerne wissen. Also zum einen, warum ist es in anderen Ländern so viel einfacher mit der Wärmepumpe? Und zum zweiten diese Frage, weil jetzt immer heißt, man muss dann mit dieser Biotreppe, also in bestimmten Stufen sollen mehr Biokraftstoffe dazukommen. Sind die eigentlich ausreichend vorhanden? Ja.
Also zum einen die erste Frage. Also ist es so, dass in Deutschland die Wärmepumpe vergleichsweise teuer ist oder auch teurer als in anderen Ländern, weil der Markt hier sehr eng ist. Es gibt einen Fachkräftemangel, der leider da ist. Die Nachfrage ist dann hoch oder wurde teilweise auch überhitzt. Und wenn wir jetzt so viel Verunsicherung schaffen, dann ist es so, dass die Anbieter noch mehr ihre Produktion runterfahren. Und die Handwerker versuchen es natürlich, ihr Bestes herauszuholen. Und dann ist sie vergleichsweise teuer. Das ist in anderen Ländern anders.
Liegt es auch an der Förderung, dass die Handwerker denken, okay, die Leute kriegen sowieso so viel Geld?
Es gibt vielleicht auch Mitnahmeeffekt, aber es gibt Studien, die zeigen, dass es in erster Linie daran liegt, dass der Markt sehr überhitzt ist und dass vor allen Dingen das Angebot nicht ausreicht und die Handwerker fehlen. Wir haben einen Fachkräftebedarf in Deutschland, der immer noch da ist. Da hätte ich auch gerne, dass Sie da ansetzen und mehr unterstützen, weil wir brauchen dringend Fachkräfte, auch gerade im Handwerksbereich. Das Zweite zur Bioenergie, ja, die Möglichkeiten sind da, die Kapazitäten sind da. Hier wäre es wichtig zu erwähnen, dass es nachhaltig sein muss. Es geht hier um Reststoff, um Gülle und nicht um Energiepflanzen. Wenn wir die noch im großen Stil weiter ausbauen, ist das nicht nachhaltig. Auch was Flächenbedarf angeht, auch was Pestizidbedarf angeht und so weiter. Also da wäre es wichtig, dass Sie das klassifizieren und auch wirklich auf Nachhaltigkeit konzentrieren. Dann kann man es einsetzen, aber nochmal, es zu verschwenden, großflächig im Wärmebereich, ist sehr schade. Wir brauchen es zur Absicherung von Dunkelflauten in der Herstellung von Strom. Wir haben ja die vielen 9000 Biogasanlagen in Deutschland, die wir unterstützen sollten. Das sehen wir auch so, auch aus der Wissenschaft heraus. Aber es muss dann nachhaltig sein und wir sollten es besser auch da nutzen, wo wir es brauchen, im Industriebereich und zur Spitzenlast, Herstellung von Spitzenlast bei Strom, als jetzt großflächig im Wärmebereich zu verschwenden.
Herr Schäfer, wie schafft man es, dass das Thema Klimaschutz wieder mehr oder weniger ein Streitthema wird, sondern eher ein Thema, dass man sagt, da packen wir zusammen an?
Ich glaube, dass es beim Thema Klimaschutz, Sie haben auch gerade nach der Förderung gefragt, am Ende ohne zusätzliche Kosten, wenn man es so betreibt, wie wir es in Deutschland betreiben, gar nicht geht. Und ich glaube, die Ehrlichkeit gehört immer dazu. Und wenn man auch immer nach staatlicher Förderung ruft, dann klingt das immer schön, aber am Ende sind der Staat wir alle. Das heißt, wenn irgendjemand 10.000, 15.000 Euro Förderung für seine Wärmepumpe bekommt, muss irgendjemand anders dafür zahlen. Im Zweifel Firmen und Steuerzahler. Also das heißt, das ist immer rechte Tasche, linke Tasche. Klingt immer so schön, Förderung. Ich glaube, Ehrlichkeit gehört dazu.
Aber wären Sie dafür, die Förderung für Wärmepumpen abzuschaffen dann?
Die Frage ist ja, muss mit ihrem CO2-Preis die Lidl-Verkäuferin eigentlich jemandem, der sich auch ohne Förderung leisten könnte, die Wärmepumpe mitfinanzieren? Da würde ich mal sagen, nein, das ist unsozial. Warum sollte sie das machen? Ja, sie verdient wenig Geld, zahlt aber, wenn sie jetzt beispielsweise tankt mit ihrem Auto, warum sollte sie das machen? Wer sich das leisten kann, ich weiß, es gibt ja die Treppe auch für jemanden, der unter 40.000 verdient.
Der kriegt mehr
Förderung, ganz klar. Aber generell haben wir uns angewöhnt, und das ist in der Ampelregierung extrem häufig passiert, alles zu fördern, dem Markt wenig zu überlassen. Und ich glaube, das weiß Frau Professor Kömper als Ökonomin natürlich auch, der Markt findet schon ganz gute Ergebnisse. Und wenn Sie sagen, dass es sogar eine Überhitzung bei den Wärmepumpen geht, dann zeigt das ja, dass die Nachfrage nach Wärmepumpen extrem hoch ist, offenbar.
Das Angebot ist zu niedrig.
Angebot zu niedrig, genau. Aber es gibt offenbar so viel Angebot. Und normalerweise, wenn ein Preis zu hoch ist, ist es so, dass die Hersteller nachliefern. Also auch da passiert etwas. Ich glaube, bei der Frage Klimaschutz, Klimaziele auch, 2045, müssen wir eigentlich 2045 klimaneutral sein. In Deutschland wäre nicht 2050 besser. Stecken wir nicht viel zu viel Milliarden rein, um dann klimaneutral zu sein, obwohl uns das und dem Weltklima überhaupt nichts bringt. Es ist nur teuer für uns. Ich glaube, wir müssen in Deutschland stärker auf die Kosten schauen. Das ist mein letztes Wort.
Ja, Herr Kellner, das Wort about this Argument, also von wegen, wenn wir hier was machen, da muss ich immer widersprechen, weil ich finde es auch nicht zielführend, dass wir das Argument dass wenn wir hier was tun, in anderen Ländern passiert ja nichts.
2045 zu 2050.
Sie haben gesagt, mein Argument ist, dass häufig genannt wird, im Übrigen auch vom Bundeskanzler leider, dass wenn wir hier was tun, wir haben ja auf dem Weltklima keinen Einfluss. Das stimmt so nicht.
Erstmal vor Kopf.
Aber ich würde das Argument kurz ausführen. Erstmal ist es so, dass pro Kopf gemessen wir schon in der Weltspitze mit dabei sind. Und zwar seit Jahrzehnten. Und das muss man immer auf fairerweise dazu sehen. Und dann ist es so, dass wir auch durch unseren Welthandel, wir sind Exportweltmeister, auch dazu beitragen, welchen CO2-Fußabdruck wir in der Welt haben. Und wir sind auch Vorbild. Ja. Unsere Produkte werden in der Welt gekauft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier klimaschonender werden.
Aber sagen Sie mal ganz kurz, was ist dem Klima geholfen, wenn Deutschland 45 klimaneutral ist, aber die CO2-Zertifikate, die wir dann nicht benutzen, in anderen Teilen Europas benutzt werden? Da reduziert sich noch nicht mal der Ausstoß.
Also da sind wir sehr dafür, dass man das anpasst, auch auf europäischer Ebene. Wir wollen und wir müssen CO2-neutral sein bis 2045. Insofern, das ist jetzt aber eine andere Frage.
Aber die
ist
entscheidende Frage bei der Kostenfrage.
Die EU hat als Ziel ja 2050 ausgegeben. Und da ist ja die Frage, warum wollen wir 2045 schon klimaneutral werden?
Darf ich nochmal auf die Kostenfrage eingehen, weil es stand eben gerade im Raum und es ist mir wichtig. Ja, ich würde auch sagen, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können fördern und da würde ich auch sagen, wenn wir fördern, lassen wir uns auf die konzentrieren, die ein geringes Einkommen haben. Deswegen übrigens ja auch im Heizungsgesetz das in der Förderung so angelegt. Das würde ich mir auch gerne für andere Förderprogramme wünschen. Das ist ein richtiger Gedanke. Es gibt noch einen zweiten Gedanken. Wenn man weniger fördern will, kann man mehr Ordnungsrecht machen. Ordnungsrecht ist dann zu sagen, ich darf keine alte Ölheizung mehr einbauen. Pointe hat übrigens mal eine große Koalition beschlossen unter Peter Altmaier, Angela Merkel. Das streichen Sie jetzt mit raus. Also wenn ich weniger fördern will, brauche ich mehr Ordnungsrecht. So, und das ist ja die Pointe daran, dass Sie ja beides bekämpfen. Ja, jetzt haben Sie gerade die Förderung Abrede gestellt, aber das Ordnungsrecht, das war in Ihren Worten auch zu hören, das wollen Sie ja auch nicht, wenn es um beispielsweise ums Heizungsgesetz geht. Und deswegen ist das... Ich habe sie nicht zitiert, ich habe ihre Gedanken wiedergegeben, aber sie nicht zitiert, so weit würde ich nicht gehen. Und deswegen nochmal zu sagen, na, wir brauchen keine Förderung, wir machen kein Ordnungsrecht, ja, dann passiert nichts. Und einmal nochmal auf die Kosten zu gehen.
Sie wollen CO2-Preis machen.
Da kommen wir gleich nochmal zurück. Aber ich möchte einen anderen Gedanken einmal auch schon. Wir hatten, ich zahle es jetzt aus dem Kopf, ich habe sie vor ein paar Tagen nochmal nachgelesen gehabt, korrigieren Sie mich, wenn sie falsch ist, aber wir hatten allein in Europa im letzten Jahr Klimaschäden von über 40 Milliarden Euro an Klimaschäden. Ja? So, ich finde, das gehört in der Teil der Kostenrechnung mit rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Klimakrise bekämpfen. Und jetzt komme ich noch mal zu den Leuten, die wenig Geld haben. Alles über den CO2-Preis zu machen, ist extrem unsozial. Weil die Menschen, die ein kleines Einkommen haben, die auf dem Land leben, die auf ein Auto angewiesen sind, ja, die einen gebrauchten Benziner haben, ihr Kapital ist vielleicht das Haus, in dem sie wohnen, die Leute nicht zu unterstützen, sich aus der CO2-Falle zu befreien, indem man ihnen hilft, ein bezahlbares E-Auto zu erwerben, weil sie es brauchen, indem man hilft, dass sie ihr Haus sanieren können, eine Wärmepumpe einbauen können, sich vom CO2-Preis zu befreien. Das finde ich richtig. Ich begründe ja, warum ich sage, warum ich nicht alleinig auf den CO2-Preis setzen würde. Das halte ich für falsch. Und deswegen halte ich da Förderung richtig. Und das war ja sozusagen der Punkt, den ich machen wollte. Und ich halte auch eine sozial gestaffelte Förderung
für richtig. Da sind Sie sich da ja schon mal einig. Das ist doch
immerhin schon mal was.
Weil ich würde ganz gerne mal die letzten paar Minuten noch nutzen. Herr Billiger, das Gesetz soll vor der Sommerpause verabschiedet werden. Wird natürlich jetzt diskutiert. Was wäre nach Ihrer Meinung nach so noch das Wichtigste, was da noch rein muss, oder wo Sie sagen, da müssen wir noch mal sehr darauf achten, dass das passiert?
Ja, erstmal freue ich mich, dass die Rückmeldungen doch überwiegend sehr positiv sind, auch was die Umfragen zeigen. Ich finde auch, wenn ich das noch sagen darf, Ihre Argumentation gerade eben widersprüchlich. Sie haben vorhin kritisiert, dass wir uns anschauen, die Förderung von Photovoltaik. Das wird auch alles umgelegt. Das muss jemand bezahlen. Die PV-Anlage haben, sind auch in der Regel die Eigentümer und nicht die Mieter. Es sind nur wenige Mieter, die eine eigene PV-Anlage haben. Also wir gucken doch überall, wie können wir das viele Geld, das eingesetzt wird, für die Energiewende sinnvoller einsetzen. Und dann muss doch auch okay sein, dass man sich mal so eine Photovoltaikförderung anschaut, nachdem Photovoltaikanlagen immer günstiger werden, sich das immer mehr einfach so rentiert.
Die Förderung ja auch abnimmt, ne? Muss man fairerweise dazu sagen.
Ja,
Förderung
ist degressiv gestaltet. Ne? Auch da einfach mal akzeptieren, dass wir uns das anschauen und gucken, dass wir das Geld sinnvoll einsetzen. Also, aber auf Ihre Frage zurückzukommen. Wir werden ganz klar bei diesen Umsetzungen in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen und bei der Aufstellung der Förderkulisse darauf achten, dass wir es wirklich so hinbekommen, dass es weiter einen Anreiz gibt durch eine gute Förderung, in klimafreundlichen Technologien zu investieren. Wir werden uns in den nächsten Jahren auch mit drum kümmern, dass auch wirklich diese Bioenergie, auch möglichst aus deutscher Produktion im Wesentlichen, dann auch zur Verfügung steht, natürlich auch mit Nachhaltigkeitsstandards. Wir werden sehr genau die Klimaziele im Blick behalten. Also kommen wir so voran, wie wir uns das vorstellen. Ansonsten werden wir nachsteuern. Und wir haben auch ganz klar adressiert, es war ein gemeinsames Anliegen von Union und SPD, dass wir wirklich genau uns anschauen, was müssen wir vielleicht machen, um die Mieter zu schützen vor steigenden Kosten, ist da auch noch etwas nötig. Also die Themen sind alle adressiert und jetzt werden wir uns in den kommenden Wochen intensiv an die Umsetzung machen, sodass es dann im Sommer schon alles in Kraft treten kann.
Die SPD, die ja vorher das andere Gesetz mitgetragen hat, Frau Kempfert, was erwarten Sie da von der SPD? Und wo gibt es für Sie so einen Punkt, wo Sie sagen, das muss da auf jeden Fall noch rein?
Also ich denke, die SPD, und das wird vermutlich auch so kommen, ist das, was Herr Kellner eben sagte mit den steigenden CO2-Preisen. Weil das Hauptinstrument, was Sie ja nutzen wollen, das ist ja jetzt so wie Sie auch erklärt haben, Sie stehen zu den Klimazielen, was ich sehr wichtig und sehr gut finde. Aber dann bedeutet das, dass wir einen enorm steigenden CO2-Preis sehen müssen, um diese Lenkungswirkung zu erzielen. Und das ist sehr teuer. Da kommen also schon deutliche Kostensteigerungen auf die Verbraucherinnen zu. Und das ist sozial tatsächlich ungerecht, wenn man kein Klimageld auszahlt. Das war ja auch mal etwas, was... Weil das Klimageld ist etwas, was ja auch schon die vorherige Regierung eigentlich haben wollte und nicht kam. Aber das würde Niedrigeinkommensbezieher überproportional entlasten. Und ich denke, die SPD, um Ihre Frage zu beantworten, wird noch etwas in die Richtung, was soziale Schieflage angeht, nachsteuern. Und auch, was die Klimaziele angeht, weil diese Nachsteuerung ab 2030 ist zu spät. Ich kann mir vorstellen, dass man da noch mal genauer drauf guckt, wie man das erreichen will. Weil so wird es schwierig.
Ganz zum Schluss noch, Herr Kellner, befürchten Sie, dass eine Wärmepumpe weniger eingebaut wird, wenn das neue Gesetz in Kraft wird?
Ja, also das ist natürlich befürchte ich das. Ich befürchte, dass wir die Klimaziele im Wärmebereich nicht schaffen, dass wir da einen Schwung verlieren, dass die Lücke im Klimaschutz größer wird und nicht kleiner wird. Wir haben da eine große Anstrengungen da. Es werden viele Eigenheimbesitzer sich möglicherweise weiterhin dafür entscheiden, aber viele werden auch stehen gelassen und es bleibt einfach eine große Verunsicherung, die jetzt dadurch entsteht, wenn ein Gesetz, was eigentlich auf dem Weg war, gut zu funktionieren bei all den Kampagnen, bei all den Schwierigkeiten, die es gab. Und
wir sind
haben wir ja länger darüber geredet.
Genau. Wie heizen Sie, Herr Schäfer?
Mit einer Wärmepumpe.
Hat er eben doch schon erklärt. So. Ja.
Aber mit Solaranlage und die bringt halt im Winter nichts, muss man einfach sagen.
Aber die Rechte
der Jahreszeit. Ich weiß, die Zeit drängt, aber ich will noch kurz widersprechen. Nee. Bei enorm steigenden CO2-Preisen, auch das müssen wir im Blick behalten, aus sozialen Gründen, dass nicht enorm steigt, sondern behutsam ansteigt.
Aber es ist jede Wärmepumpe
hilft. Ja, genau. Und Sie auch eine Wärmepumpe zu Hause? Und Sie? Wärmepumpe zu Hause?
Ja, Wärmepumpe.
Mensch, ich bin ja die Einzige noch mit einer Gasheizung. Aber
kann sich ja noch ändern.
Ganz herzlichen Dank, Herr Pilger, Kellner, Frau Kempfert und Herr Schäfer. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bleiben Sie bei Phoenix. Bis dann. Tschüss.